SWR aktuell Kontext.
Deutschland schwächelt. Mehr als 80% der Befragten haben im Mai im Deutschland-Trend die wirtschaftliche Lage im Land als schlecht bewertet. Was ist dran?
Das ist eher ein Gefühl. Wir haben ja momentan keinen Wohlstandsschwund, sondern wir befinden uns auf einem relativ hohen Plateau. Das führt eigentlich dazu, dass der Lebensstandard sehr hoch ist. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Angst, dass das in Zukunft so nicht mehr sein wird, weil wir jetzt 3 Jahre lang Stagnation sehen. Wir haben auch eine sehr starke Niedergangsrhetorik allenthalben, also in Medien, in der Politik. Und es gibt ja auch so unschöne Symbole wie einstürzende Brücken oder Bahnhofsprojekte, die jahrelang nicht fertig werden. Und wenn man das alles zusammennimmt, drückt das natürlich stark auf die Stimmung.
Sagt der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Hartmut Berghoff von der Uni Göttingen. Interessanter Begriff, Niedergangsrhetorik. Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung, so steht's um die deutsche Wirtschaft. Das ist das Thema jetzt in SWR Aktuell Kontext mit Christian Rönspieß. Im Grunde sind sich gerade fast alle einig, dass es Deutschland wirtschaftlich nicht gut geht und dass unser aller Wohlstand in Gefahr ist. Dass einiges davon eher eine gefühlte Wahrheit ist, haben wir gerade schon gehört. Schauen wir mal auf die Zahlen und Fakten. Die hat Christoph Mautes aus der SWR Wirtschaftsredaktion genauer unter die Lupe genommen.
Keine Frage, Deutschland ist in einer schwierigen Phase. Insgesamt sicher der schwierigsten seit den frühen 2000er Jahren. Als international vernetzte Exportnation haben globale Schocks und Krisen von der Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zum Krieg im Iran bei uns mehr Spuren hinterlassen als in vielen anderen Ländern. Und doch ist nicht alles ganz so schwarz, wie es seit vielen Monaten gemalt wird.
Kaufkraft und gefühlte Inflation.
1960 musste ein Durchschnittsverdiener fast 340 Stunden arbeiten, um sich einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu kaufen. Das sind mehr als 2 Monate Arbeitszeit. Heute sind es für einen Flatscreen nur noch 24 Stunden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Berechnung des IW. Demzufolge hat sich die Kaufkraft im Vergleich zu damals insgesamt betrachtet verdreifacht. Trotzdem dominiert das Gefühl, wir können uns immer weniger leisten, alles wird teurer. Die Jahre 2022 und 2023 mit den massiven Inflationsschüben nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben Spuren hinterlassen, aber eben in den Köpfen deutlich stärker als in den Geldbeuteln. Faktisch sind die Reallöhne nach der Delle durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg zuletzt wieder deutlich gestiegen und wir haben damit das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht. Ja, Preise steigen, aber die Löhne eben auch, wenngleich die Einbußen noch nicht vollständig ausgeglichen sind.
Arbeitsmarkt.
Seit der Wiedervereinigung war die Erwerbstätigenquote noch nie so hoch wie in den vergangenen 3 Jahren. Mehr als 77% der Menschen sind in Arbeit. Nach der Wende waren es 10% weniger. Das hängt langfristig vor allem damit zusammen, dass viel mehr Frauen in Arbeit sind und viel mehr in Teilzeit arbeiten. Aber auch bei den Männern arbeiten ebenso viele wie noch nie. Trotz Krise im produzierenden Gewerbe und Entlassungswellen, vor allem in der Autobranche, zeigt sich der Arbeitsmarkt bislang recht robust. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland liegt weit unter dem EU-Schnitt und viele Branchen kämpfen nach wie vor mit einem Mangel an Fachkräften. Trotz aller Insolvenzen, Stellenstreichungen und Hiobsbotschaften, in einer Arbeitsmarktkrise steckt Deutschland aktuell nicht.
Die Partner.
Die EU ist einer der größten und leistungsfähigsten Wirtschaftsräume der Welt. Deutschland spielt darin eine der tragenden Rollen. Die EU baut ihre Handelsabkommen global konsequent aus und erschließt somit immer neue Märkte. Ganz davon abgesehen geht die Hälfte der deutschen Exporte in EU-Partnerländer ohne Zölle oder andere Handelshemmnisse. Außerdem ist Deutschland seit Jahren das Hauptziel innereuropäischer Zuwanderung. Gerade im Gesundheitssektor trägt das einen nicht unerheblichen Teil zur Linderung des Fachkräftemangels bei. Das Konstrukt EU insgesamt hat sicherlich einigen Reformbedarf. Deutschland dürfte aber alles in allem zu den größten Profiteuren der EU gehören.
Das Fundament.
Wir meckern nach wie vor auf verdammt hohem Niveau. Deutschland trägt knapp 1% zur globalen Bevölkerung bei, aber rund 3% zum bereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt. Damit ist Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind auch nach wie vor die drittgrößte Exportnation und haben 2025 Güter im Wert von fast 1,8 Billionen US-Dollar rund um den Globus verkauft. Auf Platz 4 liegt die Niederlande mit gerade mal halb so viel. Deutschland ist ein wirtschaftliches Schwergewicht und ja, es wird alles andere als einfach, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Aber die Voraussetzungen dafür sind da.
Also, herausfordernde Lage auf jeden Fall, aber noch steht Deutschland ziemlich gut da. Und wenn man auf die Unternehmen schaut, dann gilt weiterhin, wer erfinderisch ist, sorgfältig plant und gezielt investiert, hat gute Chancen am Markt. Das zeigt zum Beispiel die Firma Ziel Abeck aus Künzelsau im Nordosten von Baden-Württemberg. Ziel Abeck stellt Ventilatoren, Antriebs- und Regeltechnik her. Das Unternehmen hat damit letztes Jahr mehr als 1 Milliarde Umsatz gemacht und ist alleine 2025 um mehr als 12% gewachsen. Joachim Ley ist der Vorstandsvorsitzende. Er hat in SWR aktuell das Erfolgsrezept seiner Firma so skizziert.
Wenn Sie die letzten 15 Jahre anschauen, ist Ziel Abeck im Durchschnitt rund 8% pro Jahr gewachsen, das trotz aller Krisen. Das ist eine Kombination aus kontinuierlicher Innovation, dem richtigen Produkt und einer globalen Aufstellung, um so regionalen Schwankungen oder Schwankungen einzelner Marktsegmente trotzen zu können. In der aktuellen Krise sehen wir vor allem Druck auf den Kosten, sei es Energie, sei es Transportkosten. Was wir vor 5 Jahren gestartet haben, ist eine starke Internationalisierung, Beispiel USA. Dort haben wir vor 2 Jahren die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte getätigt und mit rund 100 Millionen Euro ein neues Werk eröffnet. In den USA insbesondere gibt es natürlich Dinge, was Geschwindigkeit, Wirtschaftsfreundlichkeit angeht und auch weniger Bürokratie, wo es dort ganz klar Vorteile gibt. Für Ziel Abeck konkret profitieren wir aktuell sehr stark von dem Boom der KI-Data-Center in Nordamerika. Das ist einfach essentiell, vor Ort zu sein.
Gute Produkte, richtig investieren und sich international aufstellen. Dann können Unternehmen trotz Krise wachsen. Die deutsche Autoindustrie wurde in den letzten Jahren ordentlich gebeutelt. Da haben viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt. Der Trend in Richtung Elektromobilität wurde ein bisschen verschlafen. Die Konkurrenz aus China hat, teils staatlich subventioniert, ordentlich vorgelegt. Und dazu kamen dann noch Zollstreitigkeiten. Aber auch da tut sich was, wenn man der Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Hofmeister Kraut, glaubt. Sie hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem gesagt:
Also da muss man auch deutlich machen, wir haben diesen Strukturwandel eng begleitet, gerade bei uns im Land, dass unsere Automobilhersteller technologisch, ich möchte mal sagen, jetzt wieder auf Augenhöhe, vielleicht sogar beim autonomen Fahren beispielsweise, besser sind als die chinesische Konkurrenz. Wir haben ein Kostenproblem am Standort und das gilt es jetzt zu lösen.
Mhm. Habe ich gerade richtig verstanden, dass Sie gerade gesagt haben, dass wir beim autonomen Fahren besser sind als die chinesische Konkurrenz?
In Teilen ja. Unsere Unternehmen sind da wirklich weltweit führend, auch in der E-Mobilität mit der neuen Generation. Die Fahrzeuge wurden letztes Jahr bei der IAA vorgestellt. Sind wir technologisch wirklich auf Augenhöhe? Wir haben ein Kostenproblem am Standort Deutschland und deswegen brauchen wir weitere Strukturreformen. Und wir setzen darauf, dass dieses Jahr weitere Reformen kommen. Da gibt es einen klaren Willen auf Bundesebene, dass dies geschieht.
Reformen sind also in Arbeit und auch nötig. Darauf schauen wir gleich noch. Aber wirtschaftlich tut sich durchaus was. Und das nicht nur bei großen, weltweit agierenden Unternehmen. Auch im Kleinen gilt, mit der richtigen Idee, dem richtigen Produkt, zur richtigen Zeit am Start sein, ist schon fast eine Erfolgsgarantie. SWR-Wirtschaftsreporter Wolfgang Brauer hat einen Spezialisten für E-Ladesäulen getroffen. Der kann sich gerade vor Anfragen kaum retten.
Dennis Schulmeier hängt sein E-Auto an eine Ladestation am Bahnhof im rheinhessischen Oppenheim. Die Wallbox hat die Maße eines kleinen Koffers. Dennis Schulmeier hat das System entwickelt.
Ich fahre mit meinem Auto ran, stecke den Stecker rein und dann kann ich hier einen QR-Code mit dem Mobiltelefon scannen und dann einfach mit Apple Pay, Google Pay oder einer Kreditkarte bezahlen und dann den Ladevorgang starten.
Sein Unternehmen Lade GmbH bietet Unternehmen, Kommunen, Parkhausbetreibern oder den Inhabern von Mehrfamilienhäusern einen Komplettservice an. Vom Einbau der Ladestation bis zur Verbrauchsabrechnung.
Also wenn beispielsweise Hotels oder auch Wohnungseigentümergemeinschaften mit dem Thema Abrechnung nichts zu tun haben wollen oder dürfen oder können, wie auch immer, dann treten wir da ins Spiel und kümmern uns sozusagen um den Stromeinkauf und die Weitergabe an die Nutzerinnen und Nutzer.
Elektromobilität ist jetzt wieder brandaktuell. Viele Monate hatte er kaum Aufträge.
Dafür brennt jetzt hier die Hütte. Wir können uns vor Anfragen gerade gar nicht retten. Und müssen dann gucken, wie wir das alles bewältigt kriegen.
Der hohe Ölpreis ist ein Grund für den Boom. Ein zweiter: Seit kurzem gibt es eine Bundesförderung für Ladestationen in Mehrfamilienhäusern. Der 47-jährige Firmengründer hat gerade die richtigen Produkte zur rechten Zeit. Dabei war Elektromobilität für ihn immer schon ein Thema.
Ich habe im Alter von 8 mein Skateboard elektrifiziert. Und als dann 2008 die Firma Tesla dieses Batterieproblem gelöst hatte, ist bei mir auf jeden Fall, hat es Klack gemacht und gesagt, das ist die Zukunft, wir werden zukünftig elektrisch fahren.
Vor 6 Jahren begann er mit der Entwicklung von Ladestationen. Rund 1000 davon sind inzwischen in ganz Deutschland aufgestellt. Jetzt will die Lade GmbH ein neues Produkt auf den Markt bringen.
Heute haben wir in der Produktion gerade mal 2 Arbeitsplätze besetzt. Ich gehe davon aus, dass wenn das jetzt skaliert, dass wir da 10 bis 20 Personen einstellen können, allein für die Produktion.
Denn der E-Automarkt boomt und hat durch die Iran-Energiekrise einen Zusatzschub bekommen. Für die Branche ist es eine große Chance, meint Anja Quast vom Bundesverband Neue Mobilität.
Das Potenzial ist sehr groß, vor allem in den Bereichen Energie, Installation, Planung und IT. Entscheidend ist jetzt, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, damit dieser Markt nachhaltig weiter wachsen kann. Die Nachfrage ist da und Verbraucher und Unternehmen brauchen Zuverlässigkeit.
Damit neue E-Mobilitätsfirmen wie die Lade GmbH aus Mainz dauerhaft Fuß fassen können.
Es gibt sie also weiterhin, die Unternehmen in Deutschland, bei denen es richtig gut läuft. Warum ist die Stimmung trotzdem so schlecht? Wir haben vorhin schon gehört, dass da auch das Gefühl eine Rolle spielt. Allerdings klemmt es ja nicht nur in der Wirtschaft. Die beschwert sich über zu viel Bürokratie, zu hohe Lohnnebenkosten. Auch der Sozialstaat kommt gerade an seine Grenzen. Gesundheitssystem, Pflege, Rente. Alles Bereiche, da kann, da muss die Politik die richtigen Voraussetzungen schaffen. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Hartmut Berghoff von der Uni Göttingen beschreibt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem die Probleme und den Weg zu möglichen Lösungen.
Wir haben es versäumt, an bestimmten Stellen die Weichen zu stellen und das Land zukunftsfähig zu machen. Wir haben Reformen im Sozialstaat, aber auch im Staat allgemein nicht wirklich durchgeführt. Und dadurch gibt es diese Blockaden.
Was meinen Sie mit Blockaden?
Naja, wir haben also diese Reformen sozusagen vor uns hergeschoben und jetzt sehen wir etwa bei den Sozialversicherungen, dass wir die Rechnung nicht mehr bezahlen können und dass jetzt der Handlungsdruck immer größer wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Situation, wenn man unter Druck kurzfristig handeln muss.
Wie kann man denn dann den Sozialstaat, den Sie jetzt schon ansprechen, schrumpfen, ohne diejenigen, die kaum über die Runden kommen, noch mehr zu belasten?
Also das ist schon möglich. Man müsste zunächst mal Leistungen streichen, die Menschen zugutekommen, die gar nicht bedürftig sind. Ne? Denken Sie mal so an Kindergeld, Elterngeld für Millionäre. Ne? Das wird ja sozusagen sozial an alle ausgeschüttet. Kürzungen wird man nicht drum rumkommen, aber die kann man natürlich auch sozial staffeln, ne? Dass man nicht die Allerärmsten am stärksten belastet. Und ich glaube, das größte Potenzial besteht darin, den Sozialstaat effektiver zu machen. Wir haben ja über 500 verschiedene Sozialleistungen, die werden von 10 verschiedenen Behörden verteilt. Da ist ein Riesenpotenzial drin, wenn man das mal wirklich angeht, das so zu streamlinen.
Die Politik traut sich aber trotzdem häufig nicht an die ganz großen Reformen richtig ran, weil sie Angst hat, Menschen zu vergrätzen vielleicht. Die Bürgerinnen und Bürger wollen aber unbedingt Reformen, aber natürlich nur, wenn sich für sie nichts verändert. Und sie vertrauen der Politik gleichzeitig nicht, dass sie die Reformen richtig angeht. Das lähmt und schafft natürlich Frust auf allen Seiten. Wie kommt man da raus?
Ja, das ist die große Frage. Man braucht letztlich so etwas wie einen Mentalitätswandel. Ne? Also dass jede Gruppe darauf besteht, dass gespart wird, nur bei ihr nicht, führt uns natürlich nicht weiter, sondern man muss eigentlich ein sehr breit angelegtes Reformprogramm haben, bei dem jeder betroffen ist. Also jeder muss dann vielleicht auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen, aber es muss halt das Gefühl vorherrschen, dass es gerecht ist, dass nicht der eine stärker belastet wird und der andere gar nicht. Also das muss sozusagen sehr breit angelegt werden und das muss ja nicht nur von der Politik getragen werden, sondern es muss eben auch von der Bevölkerung verstanden werden und auch ein Stück weit mitgenommen werden. Wir sind auf einem historisch einmaligen Wohlstandsniveau angelangt und vielleicht ist es gar nicht so katastrophal, wenn man jetzt da mal 2 oder 3% zurückgehen würde. Da ist also die Mehrheit der Bevölkerung wird dann nicht in bittere Armut verfallen, sondern das sind dann vielleicht doch hinnehmbare Einschränkungen.
Wenn alle bereit sind, kleinere Einschränkungen hinzunehmen, dann könnte das mit den Reformen auch klappen, sagt der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Hartmut Berghoff. Und dann könnte es in Deutschland auch wirtschaftlich nach Jahren der Stagnation wieder aufwärts gehen. Schlechte Laune, Grund zur Hoffnung, so steht's um die deutsche Wirtschaft. Das war das Thema heute in SWR Aktuell Kontext. Fazit, ja, ist gerade nicht einfach, aber auch nicht so katastrophal, wie es manche darstellen. Das Schlusswort kommt von Joachim Ley. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Ziel Abeck aus Künzelsau, einem Unternehmen, das seit Jahren trotz Krise wächst.
Wenn man das größere Bild anschaut, ist, glaube ich, wichtig, dass die Unternehmen, denen es gut geht, auch vielleicht etwas lauter sind. Schlechte Nachrichten verkaufen sich in der Regel gut, aber Wirtschaft ist natürlich auch sehr, sehr viel Psychologie. Wenn es um Investitionen geht, ist das per se mit Unsicherheiten behaftet. Und je unsicherer das Umfeld ist, desto mehr ist die Gefahr da, dass das eine Abwärtsspirale reingeht. Also insofern, positive Nachrichten sollten durchaus auch laut kommuniziert werden.